Hallo zur dritten Folge unseres Schriftzunah Weekend Specials zum Science Fiction Worldcon in Yokohama. Thomas Recktenwald berichtet uns von seinen Erlebnissen auf der anderen Seite des Planeten Erde. Ja, hallo Thomas, wieder zurück im
Hallo
Hotel?
Michael, ja, ich liege jetzt wieder im Bett, habe gerade ein bisschen geduscht, weil es ist wieder doch etwas schwül und feucht geworden. Es ist zwar recht kühl hier in Yokohama im Vergleich zu anderen Orten, aber die Luftfeuchtigkeit ist über 90%, denke ich. Und selbst an der Küste, wo ein bisschen frischer Wind weht, da kommt man doch etwas ins Schwitzen. Ja, ich habe die Roomparties besucht, die heute Abend alle im Interconti waren, im sechsten Stock. Also Pacifico Intercontinental Hotel. Ich muss sagen, ich bin direkt erschlagen worden. Ich war noch mit einem schwedischen Fan essen und dann sind wir zur Roomparty hoch und die Räume waren dermaßen gesättigt von Temperaturen, Luftfeuchtigkeit. Aber das Besondere ist, es war das erste Mal, dass ich zu einer Roomparty oder zu Roompartys die Schuhe ausziehen musste. Denn die Suites da oben im sechsten Stock, das eine Hälfte des Zimmers ist so normal, wie man es von unseren Hotels kennt. Und die zweite Hälfte ist der Schlafraum, der ist mit diesen Tatami-Matten ausgelegt. Weiß nicht, ob die jetzt alle von den Hörern kennen, das sind diese Schilfmatten, die man vielleicht aus japanischen Spielfilmen kennt, Samurai-Filmen, wo die Leute dann alle auf den Fersen an den Tischen hocken.
Und alle hatten die Schuhe aus, das ist ja toll. Also
Ja,
das.
das war im Gang, also wir kamen aus dem Aufzug raus und dann sahen wir schon an den Wänden entlang die Schuhe aufgereiht. Dann haben wir unsere auch ausgezogen und sind dann also die Roompartys durch, also Montreal für 2009 die Bewerbung, Kansas City für 2009, dann gibt es Australien für 2010, Seattle für 2011 und dann noch so ein paar kleinere Partys von Interest Groups halt. Und die Räume, das war wirklich, wie man im Saarland sagt, arrig heiß oder arrig warm. Man ist das ja sowieso von Roompartys gewöhnt, wenn da 40 Leute in einem amerikanischen Hotelzimmer sind, das doppelt so groß ist wie ein japanisches, dann heizt sich das doch sehr stark auf im Laufe der Zeit. Aber hier war es war eigentlich im Grunde, das Klima war draußen besser als drinnen.
Vielleicht, weil alle die Schuhe ausgezogen haben, wer weiß, vielleicht hat es auch das Raumklima noch verändert.
Nee, das war es weniger. Aber es gab ja dann noch genug an Alkoholiker und Nicht-Alkoholiker zu trinken. Das Merkwürdigste, was ich erlebt habe, war in Seattle 2011. Die haben, so wie ich das erkennen konnte, Glenmorangie Single Malt genommen. Das Ganze gemischt mit Cola und ein paar Fruchtsäften und diesem kalten grünen Tee, den man hier auch aus den Getränkeautomaten ziehen kann. Das ist noch mit ein paar Trauben versetzt. Und das hat also wirklich etwas seltsam geschmeckt.
Das war alles zusammengeschüttet.
Ja, in so eine Bowle-Schüssel.
Okay, Whisky mit grünem Tee und Trauben.
Ja, und Cola, wie gesagt, und noch, weiß nicht, Orangensaft, üblichen Bowling-Kredenzien halt. Und ja, also man lernt immer mal wieder was Neues kennen. Ansonsten gab es eben die üblichen Spezialitäten, Würstchen geschnitten und jede Menge Knabberzeugs. Die übliche Mischung aus Amerikanern, die schon an der Figur zu erkennen sind, Europäern. Und Japaner, die erst recht an der Figur zu erkennen sind.
Ja,
Also
inwiefern?
ein dicker Japaner, eine dicke Japanerin hat ungefähr die Körperform eines normalen Europäers.
Ah, okay.
Also ich habe gehört, die treiben hier die Bulimie doch sehr ins Extreme, die jungen Teens und Twens.
Ja, das ist dann aber schon auf Science-Fiction-Conventions ein optischer Kontrast zwischen Japanern und Amerikanern, wie er größer nicht sein könnte. Wobei.
Ja, du kannst entweder 10 Japaner oder 3 Amerikaner in einen Fahrstuhl stellen.
Okay.
Gut, jetzt mal spulen wir quasi den Film zurück. Das Hauptereignis des Tages war das Frage- und Antwortspiel mit dem Commander Sulu von Star Trek,
Ah, habe ich im
dem
Programm
George
gesehen.
Takei.
Ja.
Ja, der hatte also gut eine Stunde Rede und Antwort gestanden. Ich habe leider nur die zweite Hälfte mitbekommen, dann sich den Autogrammschlangen gestellt. Also ich weiß nicht, ob, gut, die Trekkies werden es wahrscheinlich wissen, aber der Mann ist unheimlich politisch engagiert, also in seiner Gemeinde in Los Angeles. Er hat dafür gesorgt, dass die ein Nahverkehrssystem bekommen, eine der modernsten U-Bahnen der Welt. und ist eben auch für gleichgeschlechtliche Ehen aus persönlichen Gründen. Also in dem Sinne ist er ein großer Fan von Arnold Schwarzenegger.
Für die paar Trekkies unter unseren Zuhörern, ich weiß, dass es euch gibt. Wer muss ich jetzt die Frage stellen, hat George Takei irgendwas erzählt zum nächsten Star Trek-Film? Ist er da in irgendeiner Form involviert oder war das gar kein Thema? Und es gab ja mal irgendein Fanprojekt, wo George Takei mitspielen sollte, ich bin mir nicht sicher.
Ja, genau das wurde dann auch heute Abend gezeigt. Ich konnte es leider nicht
heißt
in Augenschein nehmen, aber ich glaube, es wird morgen wiederholt, wenn ich den Newsletter richtig verstanden habe. Ich glaube, morgen um
Time
4 Uhr.
And Star Enough oder Stars Enough oder so ähnlich heißt es.
The New Voyages of Enterprise. Ich müsste mal gerade das Programmbuch rausfischen. Und gut, ich kann in der Zeit jetzt natürlich ein bisschen weiter erzählen. Er hat also ein bisschen was über die Serie Heroes erzählt, weil er ja diesen Vater von dem Star Trek-Fan spielt, soweit ich das mitbekommen habe. Weiß nicht, ob dir da was bekannt ist.
Nein.
Diese Superhelden-Serie, also Superhelden Junior offenbar. Ich habe mir noch nichts drüber angeguckt. Ich glaube, ich habe mir mal eine Folge aus dem Internet runtergeladen, aber noch keine Zeit gehabt, reinzugucken. Also, so wie ich das verstanden habe, ist also einer dieser Superhelden japanischer Abstammung denn auch ein Star Trek-Fan und sein Vater wird dann ausgerechnet von George Takei gespielt.
Hervorragend.
Star Trek New Voyages, World Enough and Time.
Genau.
Das haben die extra noch für die Convention mit japanischen Untertiteln auf die Schnelle versorgt. Und gut, ich guck mal, ob ich morgen um 4 Gelegenheit habe, da reinzugucken. Also heute habe ich jetzt außer diesem einen Programmpunkt wollte ich dann hinterher noch in ein Programm gehen von einem japanischen Schwertschmied, der also Samurai-Schwerter nach alter Methode herstellt. Aber die Organisatoren haben das leider so eingerichtet, dass ein relativ kleiner Saal dafür vorgesehen war und da bin ich halt nicht mehr reingekommen. Dann bin ich halt ersatzweise zu einer Diskussion über 9/11 gegangen mit Joe Haldeman und Pat Cadigan.
Klingt
halt
interessant.
Das ist so die amerikanische und britische Sicht über Terror, kann man drüber schreiben, sollte man drüber schreiben. Und gut, es gab eine Menge Kommentare aus dem Publikum, auch von Amerikanern, über das Verhalten der US-Regierung in diversen Fällen.
Was war, wenn ich da mal frage, weil Joy Haldeman ist, die regelmäßigen Hörer unserer Sendung werden es wissen, Joy Haldeman ist ein Autor, den ich sehr schätze, literarisch, und der hat ja, war ja als Vietnam-Veteran und auf seiner Website vertritt er so eine Mischung aus Skepsis und Unterstützung. Was war so, wie kam er rüber? War Joy Haldeman pro US-Regierung, pro Irakkrieg und oder eher skeptisch? Wie hat er sich da präsentiert?
Es war also sowohl das Podium als auch das Publikum haben doch sehr hergezogen über die amerikanischen Verhaltensweisen. Es wurden Parallelen gezogen zwischen 9/11 und der Katrina-Katastrophe von New Orleans. Da gab es einen, der hat das sarkastisch gemeint. Also 9/11 wurde von Amateuren ausgeführt und es hat funktioniert. Und die Katrina-Katastrophe wurde von Profis gehandhabt und alles ist schief gegangen.
Also das ist auch ein schönes Beispiel, das hast du eigentlich zwei Beispiele genannt, von Leuten aus der Science-Fiction-Szene, wenn man mal George Takei dazu nimmt, die auch gleichzeitig politisch engagiert sind, politische Meinungen vertreten. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das zurzeit wieder zunimmt. China Melville, sehr links, schreibt Bücher über Marxismus. Cory Doctorow ist ein Vorreiter für Internetrecht. Bruce Sterling ist grüner Aktivist. Das ist so ein Umstand, der im Moment wieder zuzunehmen scheint, dass sich Leute aus der Science-Fiction politisch zu Wort melden.
Andererseits muss man aber auch im Auge behalten, es gibt dieses Gegengewicht. Ich weiß nicht, ob du die Sache mit Left Behind kennst, diese Art christliche SF. Und da gibt es also auch diverse Romane. Da wird gefordert, quasi einen Holocaust im Nahen Osten auszulösen, um die Rückkehr von Jesus Christus zu beschleunigen.
Okay.
Auch Roman in diese Richtung.
Nein, das wusste ich nicht, aber das ist ja krass.
Habe ich auch auf dieser Veranstaltung gehört, weil jemand hat dann gefragt, kann man das nicht so ausschlachten mit Verschwörung und jüngstes Gericht? Und dann sagt einer, ja, kann man, aber das gibt's schon. Das Also in Amerika kannst du ja quasi durch die Bank von links bis rechts alle Aspekte des Spektrums beobachten. Das schwappt halt nur nicht alles nach Europa über, weil dafür gibt es halt bei uns so den Markt nicht. Es mag sein, dass das in kleinen Kreisen verbreitet wird, so ähnlich wie Scientology eben. Aber in Amerika kriegst du wirklich alle Schattierungen mit von kommunistisch eben bis extreme Rechte. Ja, aber gut, das Phänomen ist doch eher Mitte-Links und auch die meisten Autoren. Thierry Pornell ist auch hier, aber und Larry Niven. Insofern ist die Convention doch ausgewogen. Und man kann sich eben aussuchen, welche Autoren man sich anhört. Und dieses Jahr wird auch der 100. Geburtstag von Robert Heinlein gefeiert. Da gibt es auch hier das Heinlein Café im Dealers Room und diverse Programmpunkte.
Muss man da bewaffnet reingehen?
Nee, also man muss vielleicht ein bisschen libertär eingestellt sein, aber Heinlein hat ja auch so seine zwei oder drei Phasen durchgemacht, vom Jugendbuchautor über einigermaßen lesbare Erwachsenenliteratur bis nur noch Zeugs, dass die Hardcore-Fans von ihm lesen. Je dicker die Bücher, desto schlechter, kann man ja bei ihm sagen. Gut, das war es also, was ich an Programmpunkten besucht habe. Und am Vormittag habe ich quasi Arbeitsdienst eingerichtet. Ich war also einige Stunden habe ich hinter dem Tisch von Montreal in 2009 gesessen. Und lustigerweise, der Manager von dem Konferenzcenter dort in Montreal, der kommt aus Deutschland. Der lebt seit 1996 in Montreal und managt dort die Kontakte, meistens Ärztekongresse und ähnliches. Und ja, also wir haben uns noch längere Zeit unterhalten hinterm Tisch. Er fand das also eine sehr neue Erfahrung, hier auf so einer SF-Convention anwesend zu sein und eben seinen Arbeitgeber zu promoten.
Was hatte er für einen Eindruck von so einer Convention? Das verlaufen sich ja eher selten, sag ich mal, Unbedarfte in die Menge.
Also er hat sich voller Begeisterung eins von diesen Nippon 2007 T-Shirts gekauft. Sieht auch sehr schön aus. Ich glaube, mir morgen, haben sie mal versprochen, kriegen sie es wieder in Weiß rein. Werde ich es mir auch zulegen. Er fand es also eine sehr lockere Atmosphäre. Ich habe ihm auch ein bisschen über Cons erzählt. Er war ja zum ersten Mal auf dem Worldcon und dann gleich auf dem japanischen. Er hat mir ein bisschen was über Montreal erzählt. Also die Stadt ist für uns Europäer sehr ansehenswert. Also wer unter den Hörern es einrichten kann, im August 2009, falls die Wahl gewinnen, nach Montreal zu fahren, ist also französisch eben, wie der Name schon sagt, ein europäisches Flair.
Wir werden für unsere Website mal verlinken auf die Bidding-Site von Montreal. Ich habe mir die angeschaut. Dort ist auch der Veranstaltungsort. Ich weiß nicht, ist auch irgendein Conference Center. Und alleine dieser Veranstaltungsort, den die vorschlagen in Montreal, der sieht wunderschön aus. Wenn man
Ja.
das sieht auf den Fotos, da hat man schon deswegen Lust, nach Montreal zu fahren.
Also sie haben da auch als Poster ausgestellt gehabt, zusammen im Stadtplan. Sie hatten auch japanische Reiseführer für Kanada da ausliegen. Mal gucken, wie viele Japaner es dann dorthin schaffen. Wie gesagt, wenn sie gewinnen. Kansas City ist doch ein recht starker Konkurrent. Ich habe dann nach meinem Dienst am Montreal-Tisch haben sie mich gebeten, eine der Positionen bei der Abstimmungsecke einzunehmen. Also ich habe dann gecheckt, ob die Leute die Sachen korrekt eingetragen haben, richtige Mitgliedsnummer etc. Also man muss ja da die Wahl bezahlen, kriegt dann aber als Gegenleistung dafür eine Supporting Membership, egal wer gewinnt. Also ich glaube, das kostet so 40 oder 45 Dollar. Und dann kann man also zwischen Kansas City und Montreal entscheiden oder selbst was reinschreiben, aber das sind dann meistens so lustige Bewerbungen wie Xerxes in 2137 oder Babylon 5 in 2300 irgendwas. Ja, und so ging halt der Vormittag rum und während ich da hinter den Tischen saß, liefen da wirklich sehr seltsame Gestalten vorbei, richtige Comicfiguren. Ich habe da natürlich nach Möglichkeit Fotos geschossen. Man kennt ja diese japanischen Comics und die Leute ziehen sich da Masken an, lustige Kostüme. Vor allem die Mädels sehen sehr schick aus.
Und morgen kommen, könnte man so sagen, morgen kommen die beiden Haupttage des Cons, Samstag und Sonntag. Da sind ja noch einige wirklich große Veranstaltungen, die ein bisschen den Zentrum vieler Cons bilden. Die Masquerade. Ich weiß nicht, ob du vorhast, fast ehrlich gesagt, dir das anzutun.
Ja, werde ich, weil ich denke, es müsste schon wert sein, sich mal die japanischen Kostüme anzugucken.
Stimmt. Und
Und man
dann ist
kennt
die.
ja die amerikanischen jetzt mittlerweile zu Genüge, aber allein schon der kulturelle Hintergrund von den japanischen, man wird wahrscheinlich nicht jede Anspielung verstehen, aber ich denke, es wird schon eine Augenweide sein. Ja, und die Messgerät wird um 3 Uhr nachmittags sein. Das ist eine seltsame Uhrzeit. Normalerweise ist es so gegen 8 Uhr abends. Ja, und morgen geht es dann mit den Roompartys weiter.
Okay, wann ist die Hugo-Zeremonie? Wann ist die Hugo-Verleihung?
Muss ich mal gerade sehen. Das ist das Montagsprogramm. Da ist außer der Closing nicht so viel. Dann haben wir. Oh. Ich sehe gerade, die Masquerade ist am Sonntag. Da gibt es also die Seiyun Awards, das sind die japanischen SF-Preise. Die sind zur Mittagszeit, dann um 3 Uhr die Masquerade. Das heißt, dann muss ja zwangsläufig die Hugo ist. Die ist morgen ab 6 Uhr, 6 Uhr abends. Das heißt, die ist dann wahrscheinlich so um 8 Uhr zu Ende. Dann gehen die Partys los.
Das heißt, du kannst uns morgen aus den Roompartys schon die Hugo-Gewinner verkünden,
Ja.
die natürlich vorher auch schon im Internet stehen, aber du bist der Erste, der sie mündlich nach Deutschland durchgeben kann. Okay, der Con ist mittlerweile in vollem Gange und ja, wir freuen uns schon auf weitere Berichte in den kommenden Tagen. Was du heute erzählt hast, fand ich zum Teil sehr interessant. Vielen Dank.